Ich möchte heute früh mit den Grußworten, die der Paulus verwendet im Kolosser, einsteigen. Und fürchtet euch nicht, wir werden ganz sicher bis zum Kapitel 4 kommen, aber ich nehme mir bewusst für den Anfang ein bisschen mehr Zeit. Wie grüßt der Paulus diese Gemeinde? Im Vers 2 schreibt er an die Heiligen in Kolossä und gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und im Vers 3 beginnt er dann den Vers mit: Wir danken Gott. Und ich habe euch ja gestern schon ein bisschen hoffentlich mit hineingenommen. Paulus ringt um die Gemeinde. Da gibt es alles Mögliche, was diese Gemeinde anficht. Manches Unmögliche. Und zu diesem Ringen, im Ringen um diese Gemeinde stehen drei Wörter ganz besonders. Im Vordergrund stehen drei Wörter, ja, quasi über dem ganzen Text, den wir jetzt dann auch noch weiter lesen werden. Und es ist Gnade, Friede und Dankbarkeit. Und so beginnt Paulus mit dem Gruß: Gnade und Friede. Das sind nur zwei kleine Wörter, Gnade und Friede in Christus, muss man dazu sagen. Aber diese zwei Wörter, das ist der Schlüssel zu allem anderen. Diese zwei Wörter beinhalten die Summe des Evangeliums, dieses Evangelium, das der Paulus den Kolossern ins Herz schreiben will. Gnade, da steckt das hebräische Wort Chen drinnen, C-H-E-N geschrieben, was so viel heißt wie Huld oder Gunst. Da steckt auch das hebräische Wort Chesed drinnen, ein Liebesbeweis, eine hilfreiche Tat. Man kann es auch vom griechischen Wort her betrachten, und hier schreibt ja der Paulus in Griechisch, und da verwendet er das Wort Charis, etwas, das Freude bereitet. So wurde das Wort verwendet. Kairete, freut euch. Das war die Grußform der Griechen. Also so wie die Österreicher aneinander vorbeigehen und sagen Servus. Oder wie sagt ihr Deutschen? Hallo? Hi? So haben die Griechen Kairete gesagt. Freut euch. Das lateinische Wort Gratia. Davon ist das Fremdwort gratis abgeleitet, aber gratia bedeutet eine Gunst erweisen, etwas umsonst bekommen. Und umsonst, das ist ja entweder unbezahlbar, etwas, das wir gar nicht bezahlen können, was wir uns schenken lassen müssen. Umsonst ist auch manchmal etwas Wertloses, aber im Blick auf das Evangelium steht sicher die Unbezahlbarkeit dieses Geschenks im Vordergrund. Interessant ist, wie sich das Wort dann in die deutsche Sprache reingeschlichen hat. Im Mittelhochdeutschen wurde Gnade so verwendet, dass man gesagt hat, die Sun ging zu Gnaden. Was meinte man damit? Wir haben keine gnädige Sonne, aber dass sich die Sonne niedergeneigt hat, dass sie untergegangen ist, sagen wir heute. Damals hat man gesagt, die Sonne ging zu Gnaden, sie hat sich niedergeneigt. Und das gibt auch schon den Hinweis darauf, dass diese Gnade etwas ist, das mir von einem anderen erwiesen wird. Und mit diesem Wort verbindet sich auch die große Menschheitsfrage: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und alle anderen Fragen brechen da auf, wo diese Frage nicht gelöst ist. Ohne Antwort auf diese Frage kann man so recht und schlecht leben, aber man kann auf keinen Fall in Frieden sterben. wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das Wort Gnade, das neben Liebe am meisten über das Wesen des Evangeliums aussagt. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass Paulus seinen Brief, nicht nur diesen Brief, seine Briefe, sehr oft mit diesem gnädigen Friedensgruß beginnt. Gnade ist eine Klammer für alles, was mit dem Evangelium gemeint ist. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Kann jemand für mich Galater 1, Vers 3 lesen? Der Schnellste gewinnt. Galater 1, Vers 3. Und ganz am Ende des Briefes, Galater 6, Vers 18. Merkt ihr? Eine Gnadenklammer um den ganzen Brief. Römer 1, Vers 5. Und dann lest gleich weiter, 16, Vers 20. Ganze Römerbrief unter dieser großen Gnadenklammer. Im Korintherbrief ist es genauso. Im Kolosserbrief finden wir es wieder hier im Vers 2. Und Kolosserbrief schließt mit im Kapitel 4 mit Vers 18 mit dem Gnadenwunsch. Und die ganz große Klammer ist dann im 1. Mose 3, Vers 15. Da beschäftigt ihr euch gerade ein bisschen damit, ihr müsst ja alle eure Ausarbeitungen schreiben. Das ist gerade so mittendrin im Sündenfall. Und da wird auf einen gnädigen Akt Gottes hingewiesen. Es wird das Wort Gnade nicht verwendet, aber es wird auf einen gnädigen Akt Gottes hingewiesen. Denn das ist schon die erste Prophetie, dass es da jemand geben wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Dieser Hinweis, dass die Schlange ihn in die Ferse stechen wird, ist der Hinweis darauf, dass es ihn alles kosten wird. Aber der Schlange wird der Kopf zertreten. Ein gnädiger Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus. Ganz am Anfang der Geschichte. Und wenn es dann am Ende des Buches in Offenbarung 22, Vers 21 nachschaust, dann findest du wieder die Gnade Gottes. Dieses gnädige Herabbeugen Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das ist der letzte Vers in der Bibel. 2000 Jahre Wort Gottes, Offenbarung, werden mit dem Hinweis auf die Gnade abgeschlossen. Was steckt da alles drinnen in dieser Gnade? Da möchte ich mit euch jetzt einen Weg gehen. Ich habe schon gesagt, Gnade ist etwas, das Freude bereitet, Heiterkeit, Gelöstheit. Gnade ist Freude und Staunen über eine unerwartete Überraschung. Ich krieg was, mit dem habe ich nicht gerechnet. Darüber freue ich mich. Gnade wirft auch alle Kalkulationen über den Haufen, im positiven Sinn. Gnade hat auch so den Sinn, das Gegenteil von dem zu empfangen, was ich eigentlich verdient habe. Es hat so ein unerwartetes Element drinnen, das Freude macht. Und so durchbricht Gnade alle Grenzen des Erwarteten. Was meine ich damit? Ich erzähle euch eine Geschichte. Als meine Kinder noch kleiner waren, die sind ja so ja, vom Durchschnitt her sogar älter wie ihr, aber da waren sie so 12, so herum. Und weil ich damals selber sehr viel im IT-Bereich gearbeitet habe, habe ich immer die neuesten Computer zu Hause gehabt. Und meine abgelegten Computer durften dann die Kinder verwenden. Aber natürlich mit Restriktionen, weil man will ja nicht, dass das zur Sucht ausartet. Also haben wir gesagt, habe ich alle möglichen, kannte mich ja gut aus, alle möglichen Sicherheitssoftware da eingebaut in den Computer mit Zeitscheiben und so, wo sie arbeiten konnten, aber dann nur ganz begrenzte Zeit spielen konnten. Und meine zwei Burschen, die haben das mit einer großartigen Regelmäßigkeit jedes Mal ausgehebelt, dieses Programm. Dann habe ich ein neues Programm installiert, dann hat es eine Zeitl gedauert und schon wieder bin ich draufgekommen dann. Mit was sie nicht gerechnet haben, ist, dass ich immer nur einen Trick extra gehabt habe, mehr wie sie. Ich bin immer draufgekommen. Und irgendwann war ich dann so wütend, und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Jetzt haben wir uns das ausgemacht. Sie wissen, dass mir das wichtig ist. Und sie betrügen mich da an. Und ich habe ihnen eine Standpauke gehalten. Ich habe gesagt, das darf nicht wahr sein. Das war ein Vertrag. Und ihr könnt den Vertrag nicht einfach brechen. Und wir haben uns auf Vertrauen geeinigt. Ich möchte euch den Computer nicht wegnehmen, aber wir haben uns auf Vertrauen geeinigt. Und habe dann Wut entbrannt, habe die ganzen Kabel aus dem Computer rausgerissen und bin mit den Kabeln aus dem Zimmer gestürzt. Gell? Und habe gesagt, ich muss mir nur überlegen, wie ich euch bestrafe, aber es gibt eine Strafe. Und so nach 2 Stunden ist dann mein Ältester runtergekommen von seinem Zimmer und hat gesagt, Papa, wann weißt du denn jetzt, wie du uns bestrafst? Ich habe gesagt, du wirst schon sehen, habe ihn geschnappt. Wir sind ins Auto reingestiegen, wir sind nach Kirchdorf gefahren. Kennst du den Sturmberger? Habt ihr den schon kennengelernt? Bestes Kaffeehaus in Kirchdorf, müsst ihr unbedingt hingehen. Bin mit ihm zum Sturmberger gefahren. Ist eine Konditorei nebenbei, das war im Sommer und da gibt es tolle Eisbecher und habe ihm einen Eisbecher gekauft. Und er ist so da gesessen, hat den Eisbecher so angeschaut, hat mich so angeschaut. So, du hast richtig auf seiner Stirn lesen können, und was kommt jetzt? Ich habe gesagt, iss. Und er hat dann so langsam nachdenklich zum Löffeln begonnen. Und ich habe dann gesagt, weißt du, Michi, du weißt genau, du hättest Strafe verdient. Aber mir tut es unendlich weh, wenn ich dich strafe. Ich mag dich nicht strafen. Ich hätte gern, dass du die paar Dinge, die mir wichtig sind, befolgst. Aber für heute, weil ich dich so ungern strafe und weil mir das so zuwider ist, habe ich mir gedacht, ich belohne dich. Und ich kaufe dir das Eis, weil du mein geliebtes Kind bist. Und ich hoffe, du betrügst mich nicht mehr. Ab dem Moment war das Kapitel Computer bei meinem Sohn abgehakt. Lange Zeit, ich will nicht übertreiben, sehr lange Zeit. Irgendwann war er dann so alt, dass es mir egal war. Gnade, jemand neigt sich mir zu auf eine vollkommen, unerwartete Art und Weise. Gnade hat auch was mit Schönheit, mit Harmonie zu tun. Charis, dieses griechische Wort, ist ja das Wurzelwort für unser Wort Charme. Das heißt, Gnade hat etwas mit Anmut, mit Liebreiz, mit Ausstrahlung zu tun. Alle, die hier in dem Raum sitzen, haben einen gnädigen Gott erfahren, darum strahlt sie mich immer so an. So schön vor euch zu stehen, so viele schöne Gesichter. Die Gnade Gottes hat euch schön gemacht. Gnade, das ist so, kennt ihr das, wenn es so einen schönen Tag gibt wie heute und ihr setzt euch irgendwo hin und ihr lasst euch die Sonne auf den Pelz braten und alles wird so gut warm rundherum. So dürfen wir uns in der Gnade Gottes sonnen, dürfen in dieser Gnade unseren Teint verschönern. Wer braun werden möchte, setzt sich nicht in den Kühlschrank, sondern er setzt sich der Sonne aus. Wer Gnade erfahren will, geht nicht in die Einsamkeit, sondern er will Gott begegnen. Gnade macht schön, aber von innen her, weil das Problem, das sonst nur verkniffene Gesichter schafft, endlich gelöst ist. Und es ist gelöst, weil die Gnade mich erlöst hat. Die Freiheit der Welt, die macht oft hässlich. Aber die Freiheit bei Gott, die Gnade Gottes, macht wunderschön. Gnade ist unverdiente Gunst Zuneigung, Freundschaft? Ist Herabneigen eines Höhergestellten, wie gesagt, nicht Herablassung. Nicht so, naja, was willst denn du, Armutschgerl, ich bin da eh gnädig. Sondern eine Begegnung auf Augenhöhe, ein persönliches Eingreifen Gottes. Es ist die Hand Gottes, die sich mir entgegenstreckt. Und ich bin mir bewusst, dass da ein sehr großer Abstand zwischen mir und Gott ist und trotzdem neigt er mir die Hand entgegen. Und diese Zuneigung Gottes zu uns ist Jesus Christus. In ihm hat Gott sich uns zugewandt. Und wir brauchen keine vermittelnden Instanzen mehr, kein Mittler außer Christus. Der Zugang zu Gott durch Christus passiert ganz unmittelbar. Wir brauchen keinen Klerus, wir brauchen keine Instanzen, keine Institutionen, wir brauchen nur ihn selbst. Und bei der Betrachtung Jesu, wenn du näher hinschaust, kommst du drauf, dass Jesus aus Gnade zu uns kam, dass er aus Gnade starb und dass er uns aus Gnade erlöst hat. Denn die Gnade ist stärker als Sünde. Gnade ist damit auch der stärkste Gegenbegriff zu aller frommen Leistung. Als Begnadigter brauchst du nichts mitbringen. Du brauchst dir die Gnade nicht verdienen, sondern die Gnade kommt sowieso immer unverdienterweise. Und das ist in einem guten Sinn beschämend. Ich krieg was, was ich eigentlich gar nicht verdient habe. Und das heißt eben nicht, dass Gott mir das Gnadenbrot gewährt, mir erlaubt, in irgendeinem Winkel des Universums weiter zu existieren, sondern mit der Gnade erhebt mir Gott das Haupt, stellt mich in ein Verhältnis zu sich selber, schenkt mir einen aufrechten Gang, erlaubt mir Beziehung, sagt zu mir, du bist ja mein Kind. Und das bedeutet, dass ich Königskind bin. Gnade heißt dann auch, ich darf vor Gott erscheinen, ich habe bei Gott nichts mehr zu fürchten. Und so ist Gnade dann auch der Anfang einer lebenslangen Freundschaft. Und genau in diesem Sinne ist der Text Anfang des Kolosserbriefs zu verstehen. Hier spricht ein Freund zu Freunden. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die Heiligen in Kolosse, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben. Und ich möchte hinzufügen, die Freunde. Ein Freund spricht zu seinen Freunden über die Gnade, die er in Christus erfahren hat. Und diese Gnade räumt alles aus zwischen Gott und dir. Da gibt es nichts mehr. Und wenn da nichts mehr zwischen Gott und dir ist, dann führt die Gnade in einen unheimlich großen Reichtum. Du kannst bei Gott aus dem Vollen schöpfen. Weil du gehörst dem Leben wieder. Du bist wieder an das Leben angeschlossen. Dir ist das Leben zurückgegeben. Und das ist eine Form von Reichtum, die ohne Materialismus auskommt. In diesem Reichtum Christi Gnade kann ich gern auch verzichten. Muss ich nicht überall dabei sein. Wir haben gestern einen Hauskreis gehabt, einen Bibelkreis im Bad Hall. Und irgendwie so im Gespräch habe ich ihnen erzählt, ja, dass ich morgen Geburtstag habe, das haben sie eh gewusst, aber dass ich an meinem Geburtstag Bibelschulunterricht heute, und haben sie gesagt, was? Bibelschulunterricht? Du sollst ja feiern. Wieso machst du Unterricht? Das ist ja anstrengend. Sag ich, ja und? Ist doch schön. Ist doch schön. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das Geburtstagsprogramm der ganzen Welt fahren. Ich kann darauf verzichten und ich freue mich drauf, weil Gott mir einen unheimlich großen Reichtum gestellt hat. Diese Zeit, die ich mit euch verbringe, das ist Reichtum. Das bisschen Feiern, das vergeht schnell, das verweht schnell, so wie ich die Kerzen da ausblasen könnte. Tue ich nicht, gefällt mir. Aber Vorsicht! Für jedes echte Bedürfnis hat der Feind Gottes auch einen Abklatsch bereit. eine Ersatzdroge. Und er möchte dir diesen Reichtum vermiesen. Für die Freude, die aus der Gnade kommt, hat er das Vergnügen sich erdacht. Und er möchte mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dich ins Vergnügen reinbringen. Dich möglichst zu jemandem machen, der dem Spaß nachjagt. Aber die Freude, die aus der Gnade kommt, das ist ganz was anderes. Freude ist, es ist alles erledigt. Ich darf bei Gott sein. Er hat sich mir zugeneigt. Ich habe gesagt, die Freude erzeugt Schönheit. Ja, denkt an die Sonne. Der Ersatz dafür heißt Mode. Ich muss nicht mehr jeden Modehype mitmachen. Ändert sich sowieso alle 3 Monate und mir kommt vor, momentan ist es schon so, dass es 5 Modeströmungen auf einmal gibt. Ich habe sowieso den Überblick verloren. Kümmert mich auch nicht mehr. Für die Beziehung, in die uns die Gnade reinführt, wir sind Königskinder, hat sich der große Verführer den Ersatz der sozialen Netze ausgedacht. Hat er sich was ausgedacht, was uns zu glauben vorspiegelt, wir haben ganz viele Beziehungen und ganz viele Freunde. Wie heißt es so schön? Ich habe wie viel? 670 Follower. Mein LinkedIn-Netzwerk sind 800 Leute. Ja und? Wie viel kenne ich davon persönlich? Mit wie vielen habe ich schon Freude und Leid geteilt? Na, für die Beziehung, die Gott sich so sehr wünscht, für das Lebendige, das wird ausgetauscht in soziale Netze. Und wenn es um die Beziehung unter Menschen geht, kommt dann noch die Sexualität, das Sex dazu, Sex sells. Und anstatt Beziehung zu leben, gibt es Leute, die einfach, wo sich einfach alles nur mehr um Körperlichkeit dreht. Und für den Reichtum, das habe ich schon angesprochen, heißt der Ersatz Materialismus und Konsum. Und der macht einfach nicht satt. Der Reichtum bei Gott ist ganz was anderes. Reichtum bei Gott sagt, ich habe alles. Gott sagt, du hast alles zur Verfügung, ich schenke dir alles. Brauch mich nicht im Materialismus und im Konsum gefangen nehmen lassen. Beziehung, Reichtum, Schönheit, Gnade, das muss sich der Mensch nicht verdienen bei Gott. Es wird ihm geschenkt. Und dann, zu guter Letzt, ist die Gnade auf jeden Fall praktisch. Ich darf jeden Tag aus dieser Gnade leben. Aus der Zusage Gottes, heute gilt das. Du bist mein liebes, begnadigtes Kind. Und ich kann das auch nur heute leben. Das Gestern ist vergangen, das Morgen, das kommt erst. Heute möchte ich mich darauf konzentrieren. In dem Bewusstsein zu leben, es ist alles gut, das lässt mich aufrecht durchs Leben gehen. Gott ist für mich, wer kann da schon gegen mich sein? Das ist übrigens einer der beiden Verse, über die ich gläubig geworden bin. Aus dem Römer 8, die letzten 2 Verse, ist jemand in, na, Entschuldigung, wo es dann heißt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und dann zählt der Paulus auf, weder Hohes noch Tiefes, weder Diesseitiges noch Jenseitiges, weder Mächte noch Gewalten. Und am Ende dann hat man irgendwie das Gefühl, Paulus, das hättest du auch kürzer haben können. Hättest du einfach geschrieben, nichts. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und das ist auch etwas, was die Gnade bewirkt. Ich weiß, mich kann nichts rausreißen aus dieser Beziehung. Das war einer dieser Verse, Römer 8, 38, wo ich gläubig geworden bin. diese Sicherheit, die wollte ich haben. Und irgendetwas, nein, nicht irgendetwas, sondern der Geist Gottes hat mir gesagt, wo ich die Sicherheit kriege. Bei einem gnädigen Gott. Und im zweiten Teil dieses Grußwortes geht es dann um den Frieden, aber den machen wir nach 5 Minuten Pause.